Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie zuhören. Der Juni ist angebrochen und damit rückt auch der Schulabschluss für viele Jugendliche in allen Bundesländern immer näher. Und dann steht bei den Absolventen wieder die große Frage im Raum, was will ich danach machen? Erstmal ein Praktikum, Studium oder Ausbildung im Handwerk? Gerade das Handwerk sucht händeringend nach Nachwuchs. Und das nicht erst seit diesem Jahr. Über Nachwuchsprobleme im deutschen Handwerk wollen wir heute Mittag sprechen. Und Ihre Erfahrungen sind wie immer willkommen hier in der Sendung. Rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks wirbt schon seit über 10 Jahren mit unterschiedlichen Imagekampagnen für eine Ausbildung im Handwerk. Letztes Jahr beispielsweise mit einer Floßaktion durch das Berliner Regierungsviertel oder mit Plakaten, Podcasts und Imagefilmen wie diesen.
Wenn ich montags morgens aufstehe, dann ist das bei mir, dass ich mit einem guten Gefühl aufwache, dass ich mich darauf freue, mein Team wiederzusehen und dann freut sich, was jetzt wieder ansteht, zu welcher Baustelle fährt man. Mit dem Gefühl, ich möchte heute was reißen, ich möchte heute was schaffen. Das ist das, wofür man eigentlich brennt.
Das sagt die Anlagenmechanikerin Sophia Zehns. Noch brennen allerdings nicht genügend junge Menschen für die Arbeit auf dem Bau. Und deshalb wollen wir heute Mittag hier in Campus und Karriere diskutieren, wie Jugendliche doch ins Handwerk gelockt werden können. Wie müssen sich vielleicht auch die Betriebe ändern, um attraktiver zu werden für die Bedürfnisse junger Menschen? Welche Rolle spielen inzwischen auch digitale Fähigkeiten in unterschiedlichen Handwerksbereichen? Darüber wollen wir heute sprechen. Haben Sie eigene Erfahrungen im Handwerk gesammelt, sind vielleicht gerade auch in einer Ausbildung und mögen Ihre Erfahrungen hier mit uns teilen? Dann rufen Sie gerne an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de und auch da können wir Sie, wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben mögen, zurückrufen und dann können Sie hier direkt mitdiskutieren. Sarah Oertel ist hier bei mir im Studio. Auch sie ist Anlagenmechanikerin, eben wie wir eben Sophia Zehns auch gehört haben. Also Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik heißt das komplett, aus Mönchengladbach. Frau Oertel, brennen Sie ähnlich für Ihre Arbeit, wie Sophia Zehns das eben beschrieben hat? Also dass Sie auch montags schon es kaum abwarten können, auf die Baustelle zu gehen und wieder was zu reißen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich ja bewusst für den Beruf entschieden, weil es mir schon als Jugendliche Spaß gemacht hat, meinem Papa in der Firma zu helfen. Und ich habe schon immer gemerkt, das ist halt das, was ich machen will, was ich halt jeden Tag, wofür ich jeden Morgen aufstehen will und was ich machen will mein Leben lang. Und doch, da habe ich richtig Spaß dran.
Jetzt arbeiten Sie im eigenen Betrieb. Sie haben es schon angedeutet. Sie haben beim Papa schon immer über die Schulter geguckt. Aber es war Ihnen ja nicht sofort klar. Sie haben ja erst auch eine andere Richtung sich angeschaut.
Ja, genau. Also ich habe mein Abi gemacht. Zu der Zeit habe ich mir überlegt, Architektur zu studieren nach dem Abi. Habe dann ein Schülerpraktikum gemacht, aber habe halt schnell gemerkt, dass das doch nichts für mich ist, halt den ganzen Tag im Büro zu sitzen und ja die ganze Zeit nur Pläne zu bearbeiten und so. Und dann habe ich mir halt überlegt, doch halt lieber auf der Baustelle zu arbeiten und diese Arbeiten halt auszuführen und nicht nur zu planen.
Jetzt sind Sie seit Januar mit Ihrer Ausbildung fertig, aber das war Ihnen nicht genug.
Genau,
Sie machen ja noch was ganz anderes nebenher.
Ja. Genau, 2019 habe ich meine Ausbildung angefangen. 2020 habe ich dann das triale Studium angefangen. Das geht 5 Jahre lang. Das sind halt 3,5 Jahre Ausbildung, 5 Jahre Studium an der Hochschule. Das ist dann Studium Handwerksmanagement. und dann halt noch die Meisterschule. Und seit April bin ich jetzt in der Meisterschule. Ich habe 3 Monate ungefähr als Gesellin dann gearbeitet und seit April bin ich in der Meisterschule und bin jetzt im 6. Semester in meinem Studium.
Das hört sich nach ganz schön viel Arbeit an. Und jetzt hat man doch eigentlich gerade in, ich sag mal, Sie sind jetzt, glaube ich, 23, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da steht doch auch so ein bisschen Lebeschön eigentlich auch auf dem Lebensprogramm. Hat das noch Zeit? Haben Sie dafür noch Zeit?
Doch, die Zeit nehme ich mir. Also ich sag halt, ich will nicht nur lernen und am Schreibtisch sitzen. Also die Zeit nehme ich mir. Ich mache jetzt im Moment auch ein Wartesemester, weil ich halt in der Meisterschule bin, weil ich mir selber gesagt habe, ich will nicht noch am Wochenende, also in der Woche zur Meisterschule gehen, am Wochenende in der Hochschule sitzen, danach dann noch lernen und dann habe ich ja gar keine Freizeit mehr. Deswegen habe ich gesagt, mache ich ein Wartesemester und wenn ich mit der Meisterschule fertig bin, dann mache ich das Studium halt weiter.
Wie waren die Reaktionen eigentlich der Freundinnen und Freunde auf Ihre Entscheidung, in den Betrieb der Eltern auch einzusteigen?
Also nur positiv. Ich habe nichts Negatives gehört. Finden die alle super. Nur positive Reaktionen.
Und jetzt ist genau ein Jahr her, dass Sie Lehrling des Monats Juni geworden sind von der Handwerkskammer in Düsseldorf. Hat das nochmal was verändert für Sie?
Konkret verändert jetzt nicht, aber ich habe mich total gefreut, dass das halt so anerkannt wird, was ich alles mache, dass das so gewürdigt wird. Da war ich schon stolz drauf, aber konkret verändert nicht.
Dr. Christian Henke ist ebenfalls dazugeschaltet, allerdings nicht hier im Studio, sondern per Telefon. Er ist Geschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf, die eben diese Auszeichnungen auch machen. Herr Henke, gestern gab es mal wieder ein Treffen im Kanzleramt mit Herrn Scholz, also mit dem Bundeskanzler und Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft. Und da hat der Präsident Jörg Dietrich vom ZHD, also vom Zentralverband des Deutschen Handwerks, gesagt, das Handwerk wird bei der Transformation eine ganz besondere Rolle spielen. Er mahnte aber mehr Bürokratieabbau an, damit wir mehr Zeit für die handwerklichen Tätigkeiten haben. Ist das ein echter Bremser?
Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen. Ja, auf jeden Fall ist das ein Bremser, weil man muss ja sehen, dass die meisten Handwerksbetriebe relativ klein sind. Wir haben eine Durchschnittsgröße von 7 bis 8 Mitarbeitern. Da muss der Betriebsinhaber oder der Meister ja nicht nur auf der Baustelle sein und die Arbeit der Kunden erledigen, sondern er muss ja auch das Ganze drumherum machen. Er hat keine Personalabteilung, er hat keine Verwaltung, keinen Staff im Hintergrund, der ihm diese ganze Arbeit abnehmen kann. Er muss es nebenher machen, am Wochenende, abends. Und jedes kleine bisschen bürokratische Mehrarbeit hindert ihn im Grunde genommen daran, das zu tun, was er eigentlich machen möchte, nämlich im Grunde genommen die Wünsche der Kunden zu erfüllen und Aufträge abzuarbeiten. Und von daher ist das schon eine Sache, die unsere kleinen Betriebe sehr belastet. Das ist schon ein Zeitfresser.
Sagen Sie mal ein Beispiel für uns, vielleicht auch gerade was die Ausbildung angeht von jungen Handwerkerinnen und Handwerkern.
Also die Ausbildung ist jetzt nicht direkt so der Bürokratiefässer, das geht eigentlich, weil das ist am Anfang, wenn der Ausbildungsvertrag geschlossen werden muss, ist ein wenig bürokratischer Aufwand da und am Ende, wenn die Prüfung gemacht wird, also die Ausbildung ist da nicht so der klassische Fall, der negativ ist, aber wenn Sie sich beispielsweise die ganzen Lebensmittelverordnungen anschauen, die da Hygiene Bedingungen, die erfüllt werden müssen und wo Dokumentationspflichten in ziemlich großem Maßstab dranhängen, das ist schon sehr viel Arbeit und wenn man dann kein Büro hat, dann ist das schon schwierig.
Gehen wir vielleicht nochmal zurück jetzt auch zur Ausbildung. Wir haben eben gehört, Frau Oertel wurde ausgezeichnet von Ihnen, also von der Kammer. Machen Sie das, um junge Leute auch noch mal mehr in öffentlichkeitswirksam zu zeigen, dass das Handwerk durchaus Zukunft hat?
Das ist genau der Grund. Wir wollen einerseits zeigen, welche tollen Menschen wir im Handwerk haben, wie glücklich die in ihrem Job sind. Und gerade im Fall von Frau Oertel ist natürlich der klassische Fall, sie ist eine junge Frau, die das Handwerk gewählt hat. Und wir suchen natürlich immer händeringend teilweise auch Vorbilder, wo wir dann Jugendlichen zeigen können, schaut euch mal hier die junge Frau an, die hat hier eine ganz tolle persönliche Entscheidung getroffen, die ist glücklich in ihrem Beruf und die schafft was in ihrem Leben, die ist erfolgreich. Ist das nicht was für euch, um ihr vielleicht nachzueifern? Weil wir wissen ja aus dem persönlichen Umfeld sicherlich jeder, persönliche Vorbilder und gute Beispiele sind ganz, ganz entscheidend, um Entscheidungen zu treffen. Und wir haben ein Problem, dass wir zu wenig Frauen im Handwerk haben, gerade in den technischen Gewerken. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir versuchen das auch schon seit vielen Jahren, aber es ist sehr schwierig. Und von daher ist es für uns natürlich ein glücklicher Fall, wenn wir eine junge Frau haben, die so begeistert ist für ihren Job und dafür brennt und im Grunde genommen dann auch anderen zeigen kann, dass das vielleicht eine attraktive Alternative zum Studium oder zum weiteren Schulbesuch ist.
Frau Oertel, ist Ihnen das bewusst, dass Sie da so viel Verantwortung auch auf den Schultern haben?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Vorbildfunktion, die will ich ja auch übernehmen. Also wir machen bei uns in Erinnerung regelmäßig Business-Tage, um halt auch Schüler anzuwerben. Und da bin ich dann auch regelmäßig, stell denen halt den Beruf vor, erzähl ein bisschen was, zeig denen was in der Werkstatt. Und gerade deswegen ist es halt schön, dass ich diese Auszeichnung bekommen habe, um denen halt genau das halt nochmal nahe zu bringen und halt eine Vorbildfunktion zu übernehmen.
Wie reagieren denn junge Frauen, sage ich jetzt mal, die vielleicht vorm Abschluss stehen? Sind die alle so begeistert, dann auch einen technischen Beruf zu erlernen?
Teils, teils. Also wir haben manchmal Mädels dabei, die sind total interessiert. Andere machen das nur, weil sie dahin müssen. Aber die das Interesse haben, haben dann auch schon mal erwähnt, vielleicht eine Ausbildung zu machen. Also doch, teilweise positiv, teilweise negativ.
Dr. Lydia Marlin ist ebenfalls hier bei mir im Studio, sitzt mir gegenüber und sie forscht am Institut der Deutschen Wirtschaft zur Fachkräftesicherung. Und Sie haben mir verraten, Frau Marlin, dass Sie gerade auch an einer Studie sitzen zum Handwerk. Und wie ist denn die Situation da jetzt gerade im Moment? Also wo sind denn die größten Löcher?
Ja, also erstmal, das Handwerk hat ja wirklich schon lange Schwierigkeiten mit der Fachkräftesicherung, einfach aufgrund dessen, weil wir ganz lange propagiert haben, dass ein Studium der Königsweg sei und dann quasi der Nachwuchs weggebrochen ist. Und gleichzeitig haben wir diesen enorm gestiegenen Bedarf an Handwerkern, insbesondere durch die Klimawende, aber auch durch die politischen Ziele im Wohnungsbau beispielsweise. Das heißt, da ist einfach die Nachfrage in den letzten Jahren durch die Decke gegangen und auch ganz unabhängig von den Krisen, also Corona und auch der Krieg in der Ukraine, haben wir heute mehr Stellen im Handwerk ausgeschrieben als jemals zuvor in den letzten 10 Jahren. Und das Gleiche gilt eben auch für die Ausbildung. Wir sehen, dass in den meisten Berufen die Betriebe auf diesen Mangel an Fachkräften reagieren, indem sie mehr Ausbildungsstellen ausschreiben. Und wir sehen auch, dass zumindest in den Baugewerken das auch dazu führt, dass es mehr Interessenten gibt, also mehr Bewerber tatsächlich gibt. Im Lebensmittelhandwerk klappt das noch nicht so, also ne, Fleischerei-Fachverkäufer oder auch bei den Backwarenverkäufern, da hat das noch nicht so funktioniert. Aber in manchen anderen Bereichen sehen wir, dass der Marktmechanismus, also dass da, wo mehr nachgefragt wird, auch mehr Interesse oder mehr Bewerber kommen, dass das in der Tendenz funktioniert. Nur wir haben halt die Situation, dass der Bedarf so stark gestiegen ist, dass da überhaupt gar nicht genug nachkommen kann. Also die Nachfrage steigt viel stärker als das Angebot an Auszubildenden sozusagen. Und wir sehen, dass gerade in diesen zentralen klimarelevanten Berufen, wie beispielsweise Sanitärheizung und Klimatechnik, in den Berufen der Bauelektrik oder auch bei Dachdeckern oder sowas, im Metallbau, dass wir genau da mit die größten Fachkräftelücken haben. Also in 2022 hatten wir im Schnitt um die 130.000 offene Stellen, die nicht besetzt werden konnten. Das war über die Hälfte der überhaupt offenen Stellen in den Kernhandwerksberufen. Und wenn man dann überlegt, allein in dem Bereich Bauelektrik beispielsweise waren das irgendwie knapp 18.000, die da gefehlt haben. Selbst wenn man alle Arbeitslosen in Deutschland mit einer passenden Qualifikation auf diese Stellen hätte vermitteln können, wäre trotzdem noch diese Lücke da geblieben.
Jetzt gibt es ja immer wieder Messen, auf denen sich Auszubildende oder angehende Auszubildende informieren können. Also jetzt vor 2 Wochen war beispielsweise hier ein ganz großer Kongress, Azubi Meet Up Handwerk in Köln, in der Arena, also ein Riesenveranstaltungsort, wo damit geworben wurde, dass man auch direkt einen Ausbildungsvertrag unterschreiben kann. Auch da steht dann als Werbung, die Zukunft hat beispielsweise zwei Räder. Also durch den Zweiradboom sind Fahrradmonteure und Mechatronikerinnen gesucht als Handwerkerinnen. Was halten Sie von solchen riesigen Messen? Ist das etwas, um die Löcher zu stopfen? Also es sind ja knapp 40.000 Ausbildungsstellen im Handwerk, die besetzt werden müssen.
Ja, also ich glaube, das hat so zwei Seiten. Das eine ist, auf der einen Seite, gerade wenn sowas dann in der Lanxess Arena stattfindet, das generiert nochmal eine andere Sichtbarkeit. Das ist mit Sicherheit gut. Man muss aber so ein bisschen aufpassen. Das Handwerk ist ja wirklich sehr kleinbetrieblich organisiert, dass man da auch, dass die kleinen Betriebe sich da nicht übersehen fühlen sozusagen. Ne? Es kann manchmal passieren, ich kenne das jetzt nicht von Köln, sondern irgendwie aus dem Aachener Raum, wo dann die Handwerker gesagt haben, da gab es eine riesengroße Messe, da sind alle Jugendlichen hingeströmt. Ich konnte mir aber die Standmiete überhaupt nicht leisten. Und als ich dann auf die regionale, kleinere Messe gegangen bin, waren die Jugendlichen überhaupt nicht mehr da, weil die alle schon auf der großen waren. Die haben sich nicht mehr dafür interessiert. Also, dass man da guckt, dass man die kleinen Betriebe mitnimmt, wie das jetzt hier war und mit Standmieten. Und wie viele Kleinbetriebe da dann dabei waren, das weiß ich nicht.
Herr Henke, Sie haben ja auch regelmäßig Kontakt zu Schülerinnen und Schülern. Und da würde mich mal interessieren, ist denn da schon auch vorgedrungen, dass man mit dem Handwerk auch Karriere machen kann und durchaus auch was verdienen kann, so im Laufe der Zeit?
Ich glaube, das ist noch ein großes Manko. Wie gesagt, ich gehe sehr gerne zu Schulveranstaltungen, Schulmessen oder Infoabenden bei Schulen und da merke ich immer wieder, dass so die Karrieremöglichkeiten im Handwerk, aber auch in der Wirtschaft insgesamt, das, was man so schön höhere Berufsbildung nennt, dass das bei Schülern, gerade auch bei Gymnasialschülern, als Wissen nicht vorhanden ist. Also da wird angenommen, mit der Lehre wäre im Grunde genommen die Sache gegessen und dann wäre Schluss mit Qualifizierung. Und das ist ja in der Realität heute schon lange nicht mehr. Es gibt eine Unzahl von Fortbildungs- und Weiterbildungsangeboten. Im Handwerk ist es natürlich klassischerweise der Meister oder der Betriebswirt im Handwerk. Es kann eine Ausbildung oder eine Weiterbildung mit einem Studium verbunden werden. Es gibt den Techniker. Also es gibt ganz viele Angebote, um sich weiter zu qualifizieren und dann im Grunde genommen auch Karriere zu machen. Und es gibt natürlich den Königsweg sozusagen im Handwerk. Es gibt immer die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Ich glaube, es gibt keinen Wirtschaftszweig, wo es so einfach ist, sein eigener Chef zu werden wie im Handwerk. Und das sind natürlich alternative Wege für eine Karriere, die sind nach oben offen. Und da ist dann jeder der Schmied seines Glückes. Und auch Handwerksbetriebe sind Start-ups, aber dass das so ist, das ist gerade bei Schülern in den Köpfen nicht wirklich da. Da ist der Start-up halt immer das Computer- oder Internetunternehmen, aber kein Handwerksbetrieb. Und da müssen wir wirklich immer wieder Aufklärungsarbeit betreiben. Das ist aber so ein bisschen wie Sisyphus, der die Kugel auf den Berg schieben muss.
Haben Sie den Eindruck, es ist tatsächlich nur in Anführungsstrichen das mangelnde Wissen oder ist das vielleicht auch sowas, naja, so richtig will ich mir die Hände nicht schmutzig machen?
Ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Also Frau Marlin hat es eben schon gesagt, es ist über 30 Jahre, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, immer wieder propagiert worden, dass eigentlich der Mensch erst mit dem Abitur anfängt und dass das Studium der einzige mögliche Weg ist zu einer Karriere. Und das sitzt natürlich in den Köpfen der Menschen, der Eltern. Also wir merken immer wieder, dass auch die Eltern da ganz entscheidend sind, die manchmal einer Ausbildung fast noch negativer gegenüberstehen als die jungen Menschen, weil sie eben wollen, dass ihre Kinder möglichst studieren. Und da ist ein dicker Tanker, der in eine Richtung fährt in Nordrhein-Westfalen oder auch in Deutschland seit vielen, vielen Jahren. Und da die Richtung auch nur ein bisschen zu verändern, ist halt ausgesprochen schwierig. Wir haben in den letzten Jahren auch dank dieses Berufsorientierungssystem, was wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, KOA nennt sich das, von der 8. Klasse an, haben wir so eine leichte Tendenz, dass gerade auch die Schulen offener sind. Aber wir sind da erst am Anfang des Weges und gerade ein deutsches Gymnasium, auch an der Schule meiner Kinder habe ich da heiße Diskussionen führen müssen, dass doch eigentlich nur das Studium der einzige mögliche Weg ist, nach der Schule weiterzumachen. Und das sitzt da noch drin. Das muss man einfach sehen. Und da sind Beharrungskräfte am Werk. Auch die Lehrer kennen Ausbildung nicht. Und alle Versuche bisher über Lehrerpraktika da entgegenzuarbeiten, haben auch nicht wirklich gefruchtet. Das sind immer nur Einzelne, die bereit waren, sowas zu machen. Und von daher, wo sollen es die Schüler auch herwissen?
Frau Marlin nickt hier die ganze Zeit mit dem Kopf, Herr Henke. Das können Sie nicht sehen, deshalb sage ich das. Also Sie stimmen da einfach auf jeden Fall überein.
Ja, definitiv. Wir haben gerade bei den Eltern durch diese lange Zeit der Sozialisation mit akademische Wege sind die einzigen, die zur Karriere führen. Bei den Eltern noch wirklich antiquierte Bilder auch vom Handwerk im Kopf. Und wir haben uns das mal angeschaut, auch was die Verdienstoptionen und Karriereperspektiven anbelangt. Wo man wirklich sagen muss, dass man mit einer dualen Ausbildung und einem anschließenden Meister oder sowas, also mit einem Fortbildungsabschluss, sogar ein Drittel derer, die einen Fortbildungsabschluss haben, besser verdient als der durchschnittliche Akademiker. Das haben auch teilweise die Handwerker selbst nicht auf dem Schirm. Also wenn man sich mit denen unterhält in der Praxis, der ein oder andere einem schon mal sagt, hätte ich vielleicht besser mal einen Bürojob gemacht. Und dann fragt man nach, wie sieht's denn aus? Hast du einen unbefristeten Arbeitsvertrag? Was verdienst du so? Und die haben häufig, gerade wenn sie selbstständig sind oder im Baugewerbe arbeiten, ihr Eigenheim, was viele Akademiker, gerade Geisteswissenschaftler, sich nur erträumen können und auch irgendwie diese langen, Projektverträge, wo man immer mit Jahresverträgen abgespeist wird, das gibt es alles im Handwerk nicht. Das heißt, teilweise, glaube ich, können wir sogar auch bei den Handwerkern noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, damit sie bessere Botschafter für ihre Berufe sind und ihnen aufzeigen, welche Vorteile sie eigentlich haben. Weil auch da gibt es falsche Bilder in den Köpfen manchmal über den vermeintlich besseren Weg. Auf der anderen Seite ist das Gras immer viel grüner, ne?
Was auch immer vergessen wird, dass natürlich gerade bei Eltern die Situation eine ganz andere ist als vor 20 oder 30 Jahren. Als ich damals mein Abitur gemacht habe und studiert habe, haben das 20% eines Jahrgangs gemacht. Heute sind es knapp die Hälfte. Und dann ist es natürlich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, auch nicht mehr so was Besonderes. Und diese Hälfte der möglichen Schulabgänger und Absolventen von Studien konkurrieren natürlich nachher um eine relativ gleichbleibende Zahl beispielsweise von Spitzenjobs. Und von das wird auch meistens nicht gesehen, dass sich da natürlich in den letzten Jahren auch die Situation geändert hat. Und es gibt auch von Herr Professor Bosch aus Duisburg, hat mal so eine Studie gemacht, der nennt das High Potentials. Also diese wirklichen Spitzenjobs in der Wirtschaft, da hat sich im Grunde genommen seit 30 Jahren die Zahl der Stellen nicht verändert. Aber wenn sie in Schulen sind, die wollen natürlich alle Manager werden. Aber dass das bis zum Manager ein harter Kampf ist und eine ziemlich große Konkurrenz, das ist vielen auch nicht bewusst. Viele denken, sie würden ein Studium machen und dann wird der Chefposten einfach nur auf sie warten. Dass da natürlich noch eine ganze Menge mehr dazu gehört, das wird nicht gesehen. Das ist natürlich das gute Recht von einem 18-Jährigen, da ganz optimistisch und auch ein bisschen blauäugig ranzugehen. Aber Eltern sollten da vielleicht ein bisschen realistischer rangehen.
Mhm. Frau Oertel, mich würde mal interessieren, wie war das bei Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern? Also ich denke mal, Sie haben natürlich die Unterstützung der Eltern gehabt, weil es ja auch der elterliche Betrieb ist, der dann weitergeführt wird. Aber wie war das bei den Mitschülerinnen?
Also ich habe auch Abitur gemacht, 2019. Und da habe ich halt auch beobachtet, die meisten sind nachher in Bürojobs gegangen. Und ich habe das auch schon in der Schule beobachtet, wenn wir Praktikum gemacht haben. Das meiste war im Büro. Oder wir haben mal eine Bank besucht, einen Tag mit der ganzen Klasse. Aber es wurde halt nie so in diese Handwerksberufe reingeschnuppert. Und das fand ich halt auch ziemlich schade. Hätte ich jetzt nicht die Bindung zum Familienbetrieb, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, ins Handwerk zu gehen. Also bei mir ist es ja auch nur wegen der persönlichen Bindung. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es halt in den Gymnasien nicht auch vorgestellt wird, dass man mal einen Tag einen Handwerksberuf besucht und dass man halt auch diese Berufe dadurch kennenlernt.
Also da eine größere Nähe auch entwickeln kann. Ja. Mögen Sie ein bisschen beschreiben, vielleicht aus Ihrer Erfahrung im Handwerk, oder haben Sie Fragen hier an unsere ExpertInnen, die vielleicht eine Rolle spielen für Sie bei der Entscheidung jetzt, wenn es darum geht, neue Wege auch zu gehen nach dem Schulabschluss, melden Sie sich gerne unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64, noch einmal 00800 44 64 44 64, und Sie können hier direkt mit uns sprechen. Nachwuchsprobleme im Handwerk, wie Betriebe um junge Leute werben. Darüber sprechen wir heute Mittag hier in Campus und Karriere und natürlich auch mit Ihnen, wenn Sie zuhören. Sie können sich jederzeit hier bei uns einwählen unter 00800 44 64 44 64. Herr Jessen hat das schon getan aus Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Jessen.
Einen schönen guten Tag.
Herr Jessen, Sie haben Kinder, die Ausbildung machen, habe ich mir sagen lassen.
Also, ich habe selber Ausbildung gemacht, 2 Stück, also Landwirt und Zimmermann, und habe dann studiert. Und meine Kinder, die haben einerseits Koch gelernt und später auch noch eine Weiterbildung gemacht und dann Kochkurse gegeben. Und die andere, die hat im Architekturbüro gelernt und dann später Germanistik und Romanistik studiert. Und warum ich anrufe, ist, dass ich sage, das Thema Hand wird unterschätzt. Also es geht in der Schule ganz viel um kognitive Leistung und dann gibt es noch ein bisschen Handwerk und Sport und dann später ist es ja das angestrebte Ziel Abitur und Studium und so, und ich finde, das ist sehr einseitig so. Mhm. Und wenn man die Hand benutzen kann, also wir sind ja als Menschen die einzigsten Säugetiere, die das als Instrument haben und damit alles machen können, ist das sehr, sehr, sehr wertvoll und ein guter Ausgleich zu geistiger Arbeit oder wissenschaftlicher Arbeit. Und das, was man so haptisch hat, also ich habe, wie gesagt, Landwirt gelernt und habe Milchviehwirtschaft und Grünlandwirtschaft und Forstwirtschaft und Obstbau und sowas gelernt. Und davon profitiere ich mein ganzes Leben. Ich habe eine wahnsinnig gute Beziehung zur Natur. Ich kenne mich aus. Ich kann die Dinge nachvollziehen. Ich kann sie verstehen. Und ich weiß, was ich esse und warum ich es esse und wo es herkommt. So. Und dann habe ich Zimmermann gelernt. Und dieses Holzhandwerk ist genial. Also was man da alles erlebt und machen kann, das kann ich nur empfehlen. Und dann zu studieren ist eine ganz andere, man hat eine ganz andere Lebensgrundlage, man hat eine ganz andere Sichtweise, man hat eine ganz andere Lebenserfahrung und kann die Dinge viel breiter sozusagen sehen und nachvollziehen. Mhm. Und insofern kann ich das nur empfehlen, egal wo man später hin will, eine praktische Ausbildung zu machen. Und dieser Druck, den man macht, dass man sagt, schnell studieren und schnell Karriere, ist ein Trugschluss, weil das Leben ist ziemlich lang, erstens, und zweitens, das Lernen hört eigentlich nie auf. Also wenn man das gewohnt ist, sich weiterzubilden, dann macht es Spaß und dann lernt man ganz viel und kommt auch weiter. Und diese Angst vor dem Karriereknick oder so, das kann ich alles nicht nachvollziehen. So.
Herr Jessen, mich würde interessieren, Sie sind ja nun, sage ich jetzt mal, als Vorbild vorangegangen für Ihre Kinder. Haben Sie das auch so gesehen? Also haben Ihre Kinder das auch so gesehen?
Nee, die sind so aufgewachsen. Also wir haben hier immer gekocht. Die haben zu Hause schon gekocht und gebacken. Und dann haben wir so Fernfreizeiten organisiert und da sind wir im Wald und haben Bäume gefällt und Brennholz gemacht. Und dann haben wir im Gebirge irgendeinen Stall renoviert und am Feuer gekocht und am Feuer gebacken und einen Brunnen gebaut. Und also die kennen eigentlich sozusagen aus ihrer Kindheit und Jugend diese Tätigkeiten. Und für die war das überhaupt kein Problem, diesen Schritt ins Leben dann zu machen, in der Beziehung, als das, ich habe was in der Hand. So.
Mhm. Aber Sie haben durchaus auch dann sich für eine Ausbildung erstmal dann entschieden, so wie ich das verstanden habe, zumindest bei einem der beiden?
Das war so, weil die hatten eigentlich auch genug vom Rumsitzen. Hm. Also dieses immer irgendwie, dass jemand einem was vorschreibt und sagt, das und das und das sollst du lernen und dann kommt die Klausur und so weiter und so fort, ist ja alles schön und richtig, aber so eine gewisse Autonomie, Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit zu erfahren, ist auch wahnsinnig gut fürs Selbstbewusstsein.
Hm. Nun muss man ja, wenn man eine Ausbildung macht, sich auch nach bestimmten Richtlinien ausrichten. Also man kann ja jetzt nicht nur machen, was man will. Aber ich glaube, Ihnen ging es jetzt eher darum, dass man mit den Händen dann tatsächlich was Praktisches macht, ne?
Ja, also die Information, das Haptische und das Sensitive, auch gerade beim Kochen hat man ja unglaublich viel Information. Geschmack, Geruch, man sieht, wie das aussieht, vorher, nachher. Es ist sensationell. Und diese Dinge sind für unser Leben essentiell, so, dass wir was mit unseren Händen machen können und wissen, was wir damit anfangen.
Dankeschön, Herr Jessen, dass Sie Ihre Erfahrungen so mit uns geteilt haben. Vielleicht haben Sie ja dem einen oder der anderen Mut gemacht, da auch mehr ins Praktische zu gehen. Angela Rüdiger ist jetzt ebenfalls mit uns verbunden. Hallo, Frau Rüdiger.
Hallo.
Frau Rüdiger, ich sehe, dass Sie Schneidermeisterin sind.
Genau, richtig. Ich bin gelernte Schneidermeisterin und ich habe mich jetzt etwas provoziert gefühlt von dieser Sendung. Ich liebe mein Handwerk auch und ich kann dem Vorredner da auch nur zustimmen, dass es wirklich nichts Schöneres gibt, als was zu erschaffen, was vorher gar nicht da war. Meine Kritik geht in die Richtung, dass, also mein Ausbildungsberuf ist der schlecht bezahlteste Ausbildungsberuf in Deutschland, noch hinter den Friseuren, mit denen schon immer alle Mitleid haben. Und der Meister, also der Geselle und der Meister haben daran nicht viel geändert. Also ich bin angestellt, ich arbeite für wenig mehr als den Mindestlohn. Und mich stört tatsächlich immer diese Handwerkwerbung, die Plakate, weil ich mir denke, da wird immer so an die Handwerker-Ehre appelliert und an den Spaß am Beruf und so weiter und so fort. Und das ist alles super wertvoll und wichtig. Aber wenn man am Ende nur überleben kann, also mein Mann ist Zimmerermeister, aber nicht wirklich, also wenn man wirklich immer aufs Geld dann schauen muss, weil man zu schlecht bezahlt wird, dann finde ich, die Stellschraube sollte eine andere sein als der Spaß am Beruf, sondern das muss sich auch wieder lohnen. Also ja, das wäre so mein Standpunkt dazu. Also ich würde meine Tochter nicht dazu raten, Schneidermeisterin zu werden.
Ja, Frau Rüdiger, ganz klare Worte auch über die mangelnde Bezahlung. Frau Marlin nickt hier mir gegenüber.
Ja, also ich glaube, es ist einfach zwischen den Handwerksberufen, also zwischen den Gewerken sehr unterschiedlich. Wir sehen, es gibt Berufe wie das SHK-Gewerbe oder auch bei der Bauelektrik, wo man absolut gute Gehälter hat, wo man gut verdienen kann. Und gerade wenn man sich selbstständig macht oder mit dem Meister wirklich sich momentan eine goldene Nase verdienen kann. Und es gibt wenige Gewerke, wo die Zweiradtechnik zum Beispiel oder eben auch bei der Schneiderei, wo die Bezahlung nicht so gut ist. Das ist je nach Gewerk unterschiedlich. Aber gerade im Bauhandwerk gibt es sehr viele Berufe, wo man durchaus sehr gut verdienen kann.
Aber gibt es denn dann die Möglichkeit, Herr Henke, dass man auch mal an diesen Stellschrauben etwas dreht, um jetzt im Handwerker, in der Handwerkersprache zu bleiben? Also, dass auch, sage ich jetzt mal, Menschen, die etwas tun, was sie sehr gerne tun, da aber auch vernünftig für bezahlt werden?
Die Möglichkeit gibt es immer. Wir haben ja auch jetzt seit einigen Jahren die Mindestausbildungsvergütung und von daher auch im Schneiderhandwerk oder in ähnlichen Handwerken, wo man halt bisher nicht so viel verdient hat als Auszubildender, also wird mindestens die Mindestausbildung gezahlt. Das ist dann natürlich schon mal deutlich mehr als damals in der Zeit, die gerade unsere Vorrednerin da geschildert hat. Das Problem ist natürlich, das sind Gewerke, die müssten natürlich ihre Preise, die sie nehmen, am Markt durchsetzen. Und gerade die Schneider oder die Friseure oder die Kosmetiker haben halt große Schwierigkeiten, höhere Gewinnmargen am Markt durchzusetzen. Das liegt beispielsweise an den Friseuren daran, dass es eine Zeit lang mal viel zu viele gegeben hat, weil es zu Hunderten in den schlechten Jahren, also dass es zu wenig Ausbildungsplätze gab, Friseure von den Arbeitsagenturen ausgebildet worden sind und dann den Markt überschwemmt haben und dann im Grunde genommen durch Selbstausbeutung versucht haben, sich am Leben zu erhalten. Und da ist dann so eine negative Entwicklung. Und die Schneider haben natürlich das Problem, dass der Markt ist da sehr schwierig und die haben große Schwierigkeiten, auch annehmbare Preise am Markt durchzusetzen. Und das schlägt natürlich dann auf die Bezahlung zurück. Ich will damit nicht sagen, dass das gut ist. Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich auch nicht gut für das Werben von Jugendlichen. Aber es sind natürlich auch so marktwirtschaftliche Tatsachen, die man auch leider manchmal nicht leugnen kann.
Das heißt, da hilft es dann auch nicht. Frau Rüdiger hat ja gesagt, dass sie auch einen Meister gemacht hat. Da hilft dann auch die Weiterbildung nichts und die weitere Qualifizierung.
Es ist auf jeden Fall schwerer als in anderen Gewerken, wenn was mal so ist. Ich kenne auch, es gibt sicherlich auch Schneidermeister, die beispielsweise in Düsseldorf vielleicht, ich kenne hier jemanden, der auf der Kühe ein Geschäft hat, der wird sicherlich, ich weiß nicht, wie viel er verdient, aber er wird sicherlich nicht so schlecht verdienen, tippe ich mal an, weil er sich das Ladenlokal auf der Kühe leisten kann. Das ist natürlich, sind dann wahrscheinlich Einzelfälle. Ich kenne eben auch viele, die dann wechseln beispielsweise zu Opern oder Schauspielhäusern, gerade als Schneider, Wobei auch im öffentlichen Dienst wird da sicherlich auch nicht so gut gezahlt wie vielleicht in anderen Bereichen.
Danke, Frau Rüdiger, dass Sie sich gemeldet haben, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht überall gut und auch mit zusätzlicher Ausbildung gut oder besser verdienen kann. Sebastian Martinez hat sich auch noch bei uns gemeldet. Hallo, Herr Martinez.
Hallo.
Grüß Sie. Sie sind in Ausbildung oder?
Nein, schon lange nicht mehr. Ich bin jetzt mittlerweile Mitte 40 und meine Ausbildung liegt jetzt bei den 90ern. So Mitte der 90er habe ich mich entschlossen, eine Ausbildung zum Zimmerer zu machen.
Und
nach dem Abitur.
Und das haben Sie auch nicht bereut?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich damals entschlossen, Ausbildung auf dem Bau zu machen, weil ich von mir persönlich nicht so das Gefühl hatte, dass ich jetzt fertig fürs Leben sei nach dem Abitur. Und dass ich eigentlich auch noch so ein bisschen dickeres Fell brauchte und habe mich dann halt entschieden, eine Ausbildung auf dem Bau zu machen, um dann später noch was anderes zu machen, um auch damals noch irgendwie so einen Plan B zu haben, falls das dann mit dem Studium oder so nicht funktioniert oder so.
Ja.
Und letztendlich hat es dann aber herausgestellt, dass mir die Ausbildung persönlich sehr gut getan hat, weil sie mich so ein bisschen, wenn man es so ein bisschen so ein bisschen dem Leben gegenüber abgehärtet hat auch. Also, ja.
Inwiefern? Können Sie uns das ein bisschen klarer schildern? Vielleicht ein Beispiel?
Also zum Beispiel, dass man so ein bisschen Druck aushalten kann und auch muss, wenn es manchmal ein bisschen stressig wird, so in solchen Situationen.
Mhm.
Ja.
Das ist ja schon was. Das hat Ihnen auf jeden Fall geholfen dann bei Ihrem weiteren Lebensweg. Sie haben dann aber auch noch studiert. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das stimmt. Genau.
Mhm.
Genau.
Okay, und dann haben Sie das aber als gute Grundlage empfunden. Also wie wir das eben auch von Herrn Jessen gehört haben, dass man einfach erstmal mit der Hand was macht.
Ja, ganz genau. Der Herr Jessen hat da echt ein paar gute Sachen gesagt, die dann auch irgendwie auf mich dann irgendwie auch zutreffen, weil letztendlich habe ich da durch die Ausbildung auch gelernt, einfach Jobs oder Aufträge zu strukturieren und dann irgendwie einen Arbeitsablauf irgendwie zu erstellen. Und auch, was gut ist, ich konnte so ein bisschen meine Möbel zu Hause selber bauen. So, ne? Also hilft einem auch teilweise im Alltag. Und letztendlich weiß ich auch, dass wenn jetzt irgendwas in meinem Job, den ich jetzt habe, irgendwie schief geht, dann kann ich immer noch wieder zurück auf den Bau gehen. Auch. Also es gibt mir einfach eine Sicherheit und auch eine gewisse Resilienz.
Was machen Sie denn jetzt?
Ich bin Grafiker.
Ah, okay.
Also was ganz anderes.
Ja, aber interessant. Und glücklich aber auch noch in dem Bereich.
Ja, in beiden Bereichen. Also ich hatte mal zwischendurch auch als Handwerker wieder gearbeitet, als tatsächlich ich so ein bisschen an den toten Punkt gekommen bin in meinem Grafikjob jetzt. Und das war dann echt ein ganz guter manueller auch und auch so ein analoger Ausgleich dazu und habe dann letztendlich aber wieder zu meinem Grafikjob zurückgefunden.
Mhm.
Das war so. Also es ist halt so ein bisschen Arbeiten mit doppeltem Boden, wenn man eine Ausbildung hat.
Frau Oertel nickt. Ich glaube, die will Ihnen zustimmen.
Ja, genau. Also ich sehe das genauso wie der Herr Martinez. Also man lernt halt nicht nur im eigenen Beruf, sondern man kriegt ja auch viel mit auf der Baustelle von Elektrikern oder von verschiedenen Gewerken und man lernt halt in jedem Bereich so ein bisschen was und das finde ich halt auch ganz wichtig, gerade wenn man sich später ein Haus bauen will. Man kriegt alles so ein bisschen mit und man lernt Leute kennen und das ist halt auch ganz wichtig.
Ja, vielleicht darf ich da nochmal anschließen, vielleicht nicht jetzt als Kammermitarbeiter, sondern als Vater von drei Kindern und zwei Söhnen. Mein Sohn ist auch mit 17 Jahren in eine Ausbildung gegangen zum Industriekaufmann und wenn ich jetzt als Elternteil beobachte, wie er sich in den anderthalb Jahren, die er jetzt schon dabei ist, entwickelt hat, wie reif der geworden ist, wie erwachsen, auch eben, weil er einfach auch mit Erwachsenen jeden Tag zusammenarbeiten muss. Also der hat einen Entwicklungsschritt gemacht, den hätte er sicherlich an der Uni so schnell und so groß nicht gemacht.
Naja, und vielleicht auch, was wir ja eben von Herrn Martinez auch gehört haben, sich so ein bisschen, also ein dickeres Fell zu legen. Also, dass man mit bestimmten Situationen auch, wenn es Druck gibt, wenn ein Auftrag fertig werden muss, dass man damit auch umzugehen lernt.
Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Mhm. Dankeschön, Herr Martinez, dass Sie sich gemeldet haben bei uns und Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Jetzt würde ich gerne noch mal auf diesen Punkt mit der Hand arbeiten, dass das bei uns auch in der Gesellschaft tendenziell unterschätzt wird. Ist denn aber auch jeder in der Lage überhaupt, also wenn ich
mich manchmal beobachte, habe ich das Gefühl, ich habe eher so zwei linke Hände. Und ich glaube, ich wäre jetzt nicht gut geeignet für einen Handwerksberuf. Also darauf muss man ja auch gucken, Frau Marlin.
Ja, also ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn wir jetzt alle Jugendliche verpflichten, ins Handwerk zu gehen und da Menschen landen, die zwei linke Hände haben. Davon haben wir alle nichts. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, dass jeder Jugendliche ermutigt wird und auch die Chance überhaupt bekommt, das für sich Passende zu finden. In dem Moment, wo wir halt an den Gymnasien Handwerk überhaupt nicht kennenlernen, haben die Jugendlichen eben nicht die Möglichkeit, auch wenn sie eine totale Begabung fürs Handwerk hätten, ihren Weg dahin zu finden. Und ich finde, das sieht man auch so ein bisschen daran, dass wirklich ein Drittel der Studienanfänger das Studium vorzeitig abbricht. Und der häufigste Grund, der genannt wird, ist der fehlende Praxisanteil oder Praxisbezug. Und da frage ich mich, wenn jemand eine Praxisorientierung hat und gerne was praktisch arbeiten möchte, warum landet der überhaupt im Hörsaal? Warum hat ihm keiner erklärt, hör mal, du kannst auch super Chancen haben, wenn du beispielsweise ins Handwerk gehst?
Ja, das ist auch alles eine Sache des Wollens, finde ich. Also klar, man kann am Anfang nicht alles. Ich kann auch jetzt noch nicht alles, obwohl ich mit der Ausbildung fertig bin. Man lernt ja auch immer noch. Und wenn man halt in der Ausbildung Sachen nicht kann, da ist ja keiner, der einen auslacht. Man bekommt es gezeigt von den Kollegen und es ist alles eine Sache des Machens und des Lernens. Und auch mit zwei linken Händen kann man was machen.
Das ist ja ermutigend. Frau Oertel, wie ist das eigentlich? Das interessiert mich noch. Bei Ihnen im Betrieb sind Sie wahrscheinlich die einzige Frau, oder?
Ja, bin ich, ja.
Und dann noch die Tochter des Besitzers. Wie ist da das Verhältnis mit den anderen Kollegen?
Das ist gut. Also das wird von allen akzeptiert, dass ich auch als Frau dabei bin und anpacke. Und ich bekomme auch die Unterstützung von meinen Kollegen. Also da sind eigentlich nur positive
Erfahrungen,
genau.
Herr Binder ist jetzt mit uns verbunden. Grüße Sie, Herr Binder.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
Sie haben einen Steinmetzbetrieb.
Ja, einen Steinmetz- und Restaurierungsbetrieb. Wir sind in der Denkmalpflege tätig.
Ah ja, und suchen jetzt auch händeringend nach?
Wir suchen ständig händeringend. Wir haben, glaube ich, seit über 20 Jahren beim Arbeitsamt suchend eingestellt und das eigentlich dauerhaft. Wir suchen immer Leute, die sich für unseren Beruf interessieren.
Und wer kommt da jetzt zu Ihnen, wenn Bewerber kommen?
Das ist sehr unterschiedlich. In der Regel sind es natürlich Leute, die was anderes suchen. Leute, die wirklich ein klassisches Handwerk oder Interesse dran haben, wirklich was zu tun, was vom Ursprung, von der Idee über die Zeichnung und das Modell zu einem Produkt führt, was sie am Ende auch verarbeiten, einbauen. Also im Prinzip klassisches Handwerk suchen. Also mehr so Tendenz, die jungen Herrschaften mit vielen Piercings, Tätowierungen und Rasta-Locken, das sind so die Herrschaften, die sich bei uns bewerben.
Und dann gibt's ab wann Probleme?
Gar nicht.
Gar nicht?
Gibt's keine Probleme mit dem Nachwuchs, nein.
Okay.
Also wir sind da schon dran, aber im Vergleich zu früher müssen wir uns unglaublich strecken. Wir müssen unglaublich viel Zeit investieren, um überhaupt Interessenten zu finden. Ich kann sehr vieles unterstreichen, was in der Sendung gesagt wurde. Mit dem Thema, dass 30 Jahre einfach auch eine gewisse Fehlleitung da ist. Der Fachkräftemangel ist für mich das eine, dass wir Arbeit ablehnen müssen, dass wir Aufträge ablehnen müssen, weil wir keine Kapazitäten haben. In der Zwischenzeit schlägt das auch schon zurück. Das heißt, ich bin auch noch Gerichtsgutachter, Sachverständiger. Ich arbeite auch viel in der Planung für Restaurierungsbaustellen. Auch da kommt inzwischen an, dass die Planungsebene und die akademische Ebene ab einem gewissen Punkt des Fachkräftemangels auch überflüssig wird. Ich brauche kein Planungsbüro mit 10 Akademikern, wenn am Ende die Arbeit niemand macht. Und das ist so das, was im Moment auch ein bisschen zurückschlägt, was mir ganz deutlich auffällt, dass das in beide Richtungen geht. Es fördert etwas mehr die Wahrnehmung des Handwerkers, dass am Ende jede Idee einfach nur eine Idee bleibt, wenn sie niemand umsetzt. Und dann haben wir wirklich tatsächlich Projekte, die stocken, die nicht ausgeführt werden, die über Jahre hinweg brach liegen, weil es niemand macht. Wo wir dazukommen und die Planungsebene sagt händeringend, bitteschön, hilf uns, wir kommen nicht mehr raus aus der Misere.
Ja.
Also das ist eine Wahrnehmung, die wir haben. Und das beschreibt so ein bisschen auch dieses, für mich, in meiner Wahrnehmung, das Problem, das da auf uns zurollt. Denn eine schnelle Lösung sehe ich da nicht. Das geht eher noch ein bisschen in die andere Richtung.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil setzt ja auch auf Arbeitsmigration, auch für den Handwerksbereich. Sehen Sie da auch Möglichkeiten?
Nein, das sind schöne politische Plattitüden, das hat mit der Realität nichts zu tun. Die Fachkräfte, die wir brauchen, auch in speziellen Berufen, in den Berufen, wo wirklich Fachleute gesucht werden, keine Ahnung, wo die herkommen sollen, aber mit Sicherheit nicht aus dem Ausland.
Warum nicht? Warum sind Sie da skeptisch?
Wir haben etliche schon probiert. Erstens mal geht es um die Ausbildung. Es geht natürlich auch im Ausland um die Wahrnehmung des Berufs, den man da tut. Mhm. Auch da möchte ich nicht zwangsläufig jemand schmutzig oder die Hände dreckig machen. Da wäre man auch lieber Anwalt oder Arzt oder, keine Ahnung, Computeringenieur. Aber ich wüsste nicht, wo diese Hunderttausenden von Leuten herkommen sollen, die im Ausland eine tolle Ausbildung haben, die ein bisschen eingearbeitet werden und bei uns dann den Fachkräftemangel ersetzen. Das halte ich für einen Irrglauben.
Jetzt habe ich den Eindruck, Sie sind ja schon sehr aktiv gewesen, um eben entsprechenden Nachwuchs auch für sich zu organisieren. Gehen Sie da auch an Schulen beispielsweise und werben für sich? Oder?
Wir gehen auch an Schulen, haben wir ganz zu Beginn gemacht. Wir machen sehr viel Papierwerbung klassisch. Wir haben eine Internetseite, die sehr knackig ist, die in jedem Jahr zweimal auf Vordermann gebracht wird. Wir waren auf Ausbildungsmessen. Ich selber bin aktiv als Prüfer in der Gesellenprüfungskommission und auch an Schulen als Jurymitglied bei Boris, wenn Sie das kennen.
Nee, das kenne ich nicht.
Berufsorientierung an Schulen, das ist ein Projekt in Baden-Württemberg, was ebenfalls die Wahrnehmung für Handwerk und die richtige Berufswahl fördern soll. Also wir ziehen alle Register, aber mit einem Betrieb mit 10 Mitarbeitern, der beschert mir an sich schon eine 60-65-Stunden-Woche. Irgendwann ist gut. Irgendwann geht Ihnen einfach die Puste aus, egal was Sie wollen.
Ja, das kann.
Das ist einfach die Sache, ne? Und habe auch eine Frau und zwei Kinder, die jetzt zum Glück beinahe aus dem Haus sind, aber die Frau, die sagt sich auch, lieber Mann, irgendwann wäre es doch ganz schön. Wir hätten auch ein bisschen was voneinander.
Ja, das können wir, glaube ich, alle gut nachvollziehen. Vielen Dank, Herr Binder, dass Sie sich gemeldet haben, auch gerade noch mal in dieser Zuspitzung des Problems. Und ich glaube, Herr Henke würde Ihnen da sicherlich sehr zustimmen.
Auf jeden Fall. Im Grunde genommen hat Herr Binder jetzt exemplarisch für das Handwerk oder für Handwerksbetriebe gesprochen. Und wobei interessanterweise gerade bei dem Thema Steinmetze, wir hatten gerade in der letzten Woche den Lehrling des Monats Mai 2023, war auch ein junger Steinmetz, der auch über ganz verwobene Webe mit einigen Ecken und Kanten dann auch im mittleren 20er-Alter dann zum Steinmetzausbildung gekommen ist. Das ist auch dieser klassische, wo wir auch Frau Marlin eben schon mal von gesprochen hatte, der auch vorher mehrere Jahre studiert hat und dann erst sozusagen auf den zweiten und dritten Weg dann zum Handwerk gefunden hat. Auch eine ganz tolle Karriere, die er da bisher hingelegt hat und ist jetzt wirklich da angekommen, wo er eigentlich immer hin wollte, bloß halt eben relativ spät auch.
Frau Steinkamp hat sich noch bei uns gemeldet. Sie betreut einen Auszubildenden aus Tadschikistan. Hallo Frau Steinkamp. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
Ja, also im Rahmen des SES, Senior Expert Service, gibt es ein Programm zur Unterstützung von Auszubildenden, damit die in ihrer Ausbildung weiterkommen. Ich betreue da einen jungen Mann aus Tadschikistan, der hat in Tadschikistan ein Ingenieurstudium hinter sich gebracht und seine Frau ebenso, beide Ingenieure. Die Ausbildungen werden hier beide nicht anerkannt. Er hat sich dann eben entschlossen, eine Ausbildung als Bauzeichner zu machen und musste feststellen, und das habe ich auch von Kollegen gehört, die sich auch engagieren, dass er aufgrund der Sprachschwierigkeiten in der Schule nicht mitkommt. Die Ausbildung selber ist gar nicht das Thema, sondern es geht tatsächlich um die Lerninhalte, die er nicht so schnell nachvollziehen kann. Und da wäre so der Appell an die Schulen oder der Wunsch an die Schulen, sich da auf diese Menschen mit Sprachschwierigkeiten mehr einzustellen. Also im Moment gibt es da überhaupt keine Unterstützung, sei es jetzt verlängerte Prüfungszeiten oder nochmal eine zusätzliche Förderung oder so. Da gibt es also gar nichts. Und das führt dann eben dazu, dass viele dann auch, obwohl sie sehr engagiert sind, ihre Ausbildung dann abbrechen.
Herr Henke, gäbe es da nicht eine Möglichkeit, dass an den Berufsschulen dann auch entsprechend nochmal zusätzliche Deutschkurse angeboten werden?
Das wäre sicherlich der richtige Weg. Zurzeit ist es so, dass zwar zusätzliche Sprachkurse angeboten werden. Die sind dann aber am Wochenende abends nicht immer am selben Ort, unter Umständen an der anderen Ecke der Stadt. Das macht solche Sprachkurse natürlich in der Realität relativ unattraktiv. Also unserer Meinung und aus unserer Erfahrung, ich kann da meine Vorredner nur unterstützen, das ist wirklich immer das Problem, die Sprache, und das kann nur funktionieren an den Berufsschulen, dass dort dann zusätzlicher Deutschunterricht angeboten wird. Wir haben da auch schon verschiedene Modelle angedacht, beispielsweise so ein halbes Jahr vorzuschalten, wo nur Sprache im Grunde genommen oder Fachsprache vermittelt wird, aber das ist sehr schwierig und es ist halt eben in unserem jetzigen Schulsystem in dem Sinne nicht vorgegeben oder vorgesehen und von daher muss man da neue Wege geben und da ist sicherlich noch nicht der ideale Weg gefunden worden, um halt eben die Menschen, die von außen zu uns kommen, entsprechend zu unterstützen. Und wir machen wirklich die Erfahrung, es hapert immer an der Sprache. Es ist nicht das Praktische, woran beispielsweise auch die Flüchtlinge scheitern. Es ist immer die Sprache und es sind immer die theoretischen Anforderungen in der Schule, die das Problem ausmachen. Das ist wirklich so und da müssen wir auch auf jeden Fall dran arbeiten und da müssen wir auch Wege finden, die praktischer umsetzbar für die jungen Menschen sind, dass das nicht mit einem zu großen Aufwand verbunden ist. Das mahnen sie auch immer an. Das Problem ist da aber, dass sich da so ein bisschen keiner für zuständig fühlt. Die Schule nicht, die Arbeitsagenturen, die das ja meistens bezahlen, auch nicht. Also da hapert es in der Umsetzung noch und da ist der ideale Weg leider noch nicht gefunden worden.
Naja, aber immerhin ist das Problembewusstsein da. Vielen Dank, Frau Steinkamp, dass Sie diesen Aspekt auch noch mit reingebracht haben in die Sendung. Ja, ich hoffe, wir konnten ein paar Anstöße geben, vielleicht auch für die eine oder den anderen, sich vielleicht doch noch mal umzuschauen, auch beim Handwerk, was es da so in den Gewerken alles so gibt, wovon man vielleicht bisher noch gar nicht so richtig was gehört hat und was möglicherweise interessant sein könnte und vielleicht auch eine ganz andere Karriereform bietet als die klassischen, die vielleicht die meisten sonst so vor Augen haben, wie wir gehört haben. Vielen Dank
an. Ich darf da noch einen ganz kurzen Werbeblock einschieben. Wer Fragen hat, jede örtliche Handwerkskammer hat ein großes Beraterteam, die jedem, der Fragen hat oder ein Interesse hat, gerne hilft.
Das war der Werbeblock von Dr. Christian Henke. Er ist Geschäftsführer der Handwerkskammer in Düsseldorf. Dr. Lydia Marlin war bei uns, Forscherin für Fachkräftesicherung am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und Sarah Oertel, sie war Lehrling des Monats Juni im vergangenen Jahr der Handwerkskammer Düsseldorf. Auch an Sie vielen Dank, dass Sie hier waren und natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich gemeldet haben. War klasse, das hat wieder ein buntes Bild gegeben. Für heute verabschiedet sich am Campus- und Karrieremikrofon Bettina Köster.